Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemiezeit in Bayern war. Wir haben schon jetzt kaum noch Kapazitäten. Fast täglich gibt es derzeit solche Hilferufe und Warnungen aus Kliniken in Deutschland, vor allem aus Bayern oder Sachsen. Die Corona-Infektionen steigen rasant und mit ihnen die Zahl der Patientinnen und Patienten, die auf einer der personell ausgezehrten Intensivstationen behandelt werden müssen. Was an den Kliniken droht, wenn es so weitergeht und wie gegengesteuert werden könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Stefan Kluge gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und koordiniert die Leitlinie zur stationären Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten. Meine erste Frage war, wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen auf der Intensivstation?
Ja, bei uns würde ich das als noch beherrschbar beschreiben. Wir haben 11 Patienten auf der Intensivstation und 14 Patienten auf der Normalstation. In Hamburg sind es knapp 60 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Allerdings muss man sagen, dass diese reinen Zahlen die tatsächliche Situation einfach unterschätzen. Wir müssen ja Betten frei halten für Covid-Verdachtsfälle. Wir haben leider auch Patienten, die in Quarantäne sind, weil sie Kontakt hatten, auch zu Hause mit Familienangehörigen und die positiv waren. Also es sind Mitarbeiter, die natürlich auch mal positiv getestet werden, die sich bei ihren Kindern angesteckt haben. Dann zu Hause bleiben müssen. Also die Situation ist viel herausfordernder, auch in Norddeutschland, als die reinen Zahlen das vermuten lassen.
Welchen Anteil machen denn geimpfte und ungeimpfte Covid-Patientinnen und Patienten bei Ihnen auf der Station derzeit aus? Und dabei muss man natürlich auf das Gesamtverhältnis von Geimpften und Ungeimpften in der Bevölkerung schauen, um da falsche Interpretationen zu vermeiden.
Genau, wir sehen in der Tat, dass wir doch etwas mehr geimpfte Patienten sehen auf den Intensivstationen. Nach unseren letzten Austauschen mit Hamburger Intensivmedizinern liegt die Quote bei den Hamburger Covid-19-Patienten so circa bei 30%. Man muss eigentlich sagen, dass diese im Regelfall nicht so schwer erkrankt sind. Also die Patienten, die wirklich ein schwerstes Lungenversagen haben, die an der künstlichen Lunge sind, das sind ausnahmslos ungeimpfte Personen. Wir sehen auch, dass bei diesen Patienten mit den Durchbruchsinfektionen die Impfung doch noch irgendeinen Schutz aufbaut. Wir wissen ja, und es gibt zwei Gründe dafür, dass die Impfung halt über die Zeitdauer von Monaten einfach im Effekt nachlässt oder dass sie sich bei Patienten mit Immunschwäche oder hohem Alter gar nicht gut aufgebaut hat. Und deswegen ist die Boosterimpfung hier so extrem wichtig. Und das Zweite ist, Sie haben das angedeutet, es ist ein reines Zahlenspiel. Wir haben jetzt in Hamburg ja auch sehr, sehr viele Geimpfte und die Impfung ist ja nicht zu 90% wirksam in der Prophylaxe von schweren Verläufen oder auch dem Tod, aber halt nicht zu 100%. Und das heißt, wenn Sie immer mehr impfen in Deutschland und sie haben eine hohe Infektionsrate, dann kommt es zwangsläufig leider auch zu diesen Impfdurchbrüchen. Also das ist erwartbar gewesen.
Wie bereiten Sie sich jetzt konkret auf zunehmende Zahlen von Intensivpatientinnen und Patienten vor? Gibt es da noch Spielräume, zum Beispiel durch das Verschieben von Operationen, durch hausinterne Verlegungen oder ja sowas wie das Rekrutieren von Hilfspflegekräften?
Ja, wir bereiten uns laufend darauf vor. Wir kennen das ja aus den ersten drei Wellen. Allerdings hat sich die Situation verändert. Wir haben, und das kann man bundesweit sagen, weniger Pflegekräfte zur Verfügung. Wir haben viele Pflegekräfte, die Arbeitszeit reduziert haben oder den Beruf auch verlassen haben. Deswegen haben wir mehrere tausend Intensivbetten weniger als im letzten Jahr zur Verfügung, weil uns einfach das Personal fehlt. Das Zweite ist auch das Pflegepersonal. Auch die Ärzte sind natürlich von Krankheitsausfällen betroffen. Das zeigt sich gerade jetzt. Wir sehen zunehmend Atemwegsinfekte, nicht nur bei den Patientinnen und Patienten, sondern auch bei Mitarbeitenden. Je höher die Infektionszahlen sind, umso eher haben wir auch mal Mitarbeitende, die in Quarantäne müssen, zum Beispiel weil die Kinder positiv sind. Also all das belastet uns und das betrifft die Normalstationen und auch die Intensivstationen. Und wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir müssen Operationen verschieben. Das belastet und schädigt natürlich wiederum andere Patientengruppen, die gerade dringend operiert werden müssen. Und wir müssen Mitarbeitende bitten, auf den Intensivstationen wieder die Betten, die bislang nicht betrieben werden konnten in den letzten Wochen, zu bepflegen, sage ich mal, Ärzte und Pflegekräfte. Und das reißt natürlich weiter enorme Lücken auf den Normalstationen, die auch dezimiert sind. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir, glaube ich, in allen deutschen Krankenhäusern wir gerade tagtäglich stehen.
Stichwort Operationen verschieben. In Teilen Bayerns werden derzeit bereits alle medizinisch nicht notwendigen Operationen verschoben. Dort wurden auch schon Intensivpatientinnen und Patienten mit Covid-19 in andere Landkreise verlegt. Sie haben in der vergangenen Woche schon gesagt, die Nichtaufnahme bestimmter Patienten, das Verzögern der Behandlung anderer, all das sei bereits eine abgeschwächte Form der Triage, eine latente oder weiche Triage. Droht die in ganz Deutschland?
Ja, das Wort Triage wird natürlich auch unter uns sehr kontrovers diskutiert. Triage heißt ja eigentlich ein Herauswählen von Patienten, die noch versorgt werden und die anderen sterben aus der Kriegsmedizin. Das ist es sicherlich noch nicht, aber es ist einfach die Situation, dass wir Patienten mit akuten Erkrankungen, zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, nicht wohnortnah versorgen können, sondern dass diese teilweise 200-300 Kilometer weit transportiert werden müssen. Und diese verzögerte Behandlung, die schädigt natürlich diese Nicht-Covid-Patienten. Das Gleiche passiert mit Operationen, die jetzt verschoben werden. Und ich würde es mal Priorisierung nennen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, bei diesen prekären Zuständen, wie sie gerade jetzt in Ost- und Süddeutschland sind, dass es auch noch zu einer Triage-Situation kommen kann. Und das hätten wohl wir alle nicht für möglich gehalten.
Wenn es tatsächlich dazu käme, nach welchen Kriterien würde dann entschieden, wer auf die Intensivstation kommt und wer nicht?
Erstmal möchte ich sagen, dass wir das mit aller Macht vermeiden müssen. Ich denke, erstmal müssen wirklich alle auch harten politischen Maßnahmen in diesen betroffenen Regionen erfolgen, bevor man hier von Triage redet. Das Zweite ist, die Normalstationen müssen betrieben werden, also die Intensivstationen, die gesperrten Intensivbetten müssen betrieben werden. Und wir müssen einfach Patienten dann auch in andere Bundesländer verlegen, wo noch Intensivkapazitäten da sind. Ich denke, das muss man alles tun, bevor es zur Triage-Entscheidung kommt. Bei der Triage selber, wenn es denn da so kommt, sollte, dann würde man wirklich schauen, welcher von den Patienten hat die beste Überlebenswahrscheinlichkeit. Hier gibt es verschiedene Auswahlkriterien, also die Prognose, die der Arzt vermutet beim Patienten. Und danach würde ausgewählt, wer noch eine intensivmedizinische Behandlung erhält und wer nicht.
Können Sie das vielleicht an einem Beispiel einmal klar machen?
Es könnte sein, dass man dann wirklich mehrere Patienten hat, die ein Intensivbett benötigen, und man wird dann sicherlich nochmal gucken, sowohl die Patienten, die bereits auf der Intensivstation liegen, als auch diese beiden Patienten, wer hat wirklich die besten Erfolgsaussichten. Da gibt es Kriterien, die wir erarbeitet haben von der DIVI, von der Intensivmedizinischen Fachgesellschaft. Das sind natürlich die schwersten Entscheidungen, die man dann mit mehreren Ärzten und Pflegekräften gemeinsam treffen muss, und wir hoffen mal, dass es nicht in Deutschland dazu kommen wird.
Sie haben eben schon das Verlegen von Patienten als wichtige Komponente jetzt sozusagen in der aktuellen Situation angesprochen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Freitag in Berlin gesagt, wir kommen in eine Situation, in der wir erstmals überregional Patienten verlegen müssen, möglicherweise auch ins benachbarte Ausland. Hätten Sie gedacht, dass es so weit kommt?
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das hätte auch im Prinzip keiner gedacht. Weil wir ja von den Wissenschaftlern oder von uns allen gehört haben, die ganze Zeit, im Herbst müssen wir vorsichtig sein. Wir halten uns vermehrt in Innenräumen auf. Da besteht die Gefahr, dass die Infektionszahlen dramatisch ansteigen. Und leider gab es eine gesellschaftliche Stimmung und auch politische Stimmung, die dann aber doch für Lockerungen gesorgt hat. Und das war natürlich ein schwerwiegender Fehler. Und die Situation, die wir jetzt haben, ist natürlich im Endeffekt selbst verschuldet. Aber man kann auch nicht nur der Politik die Schuld geben, sondern auch, man muss einfach sagen, ein Großteil der Gesellschaft wollte halt wieder Freiheit und Lockerungen, und es haben ja sogar Ärztevertreter verkündet und auch heute noch. Also insofern ist das nicht so überraschend, dass das kommt. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, dass wir heute diskutieren, dass deutsche Patienten ins Ausland verlegt werden müssen.
Sie haben es gerade gesagt, es gab ja seit Wochen Warnungen vor einer Überlastung der Kliniken. Warum ist das offenbar nicht rechtzeitig in der Politik gehört worden, oder warum gab es da diese Kommunikationsprobleme, sage ich mal, dann zwischen medizinischem Bereich, Politik und vielleicht auch der allgemeinen Gesellschaft?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also sicherlich muss man ganz klar sagen, dass die Top-Expertinnen und Experten, dass gerade die intensivmedizinischen Fachverbände und die Modellierer ganz klar gesagt haben, vor Monaten schon, die Zahlen werden im Herbst ansteigen, ganz klar. Und als das passierte, dann hat man auch gesagt, wir dürfen jetzt auf keine Verlockerung zulassen. Es ist dann trotzdem erfolgt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens oder auch in den Schulen. Und man hat natürlich dann auch die kostenlosen Tests abgeschafft. Man hätte, glaube ich, hier viel früher gegensteuern müssen. Sicherlich hat die Bundestagswahl hier sehr stark geschadet, weil da ein gewisses Machtvakuum sich dann ausgebildet hat. Und man hat natürlich von der Politik zu sehr dem Wunsch der Gesellschaft nach Freiheit entsprochen. Das muss man ganz klar sagen. Und das rächt sich jetzt, weil wir natürlich wissen, dass diese hohen Infektionszahlen und auch die vielen Intensivpatienten ja nicht nur die Krankenhäuser massiv belasten, sondern wir jetzt auch in vielen Bereichen wieder von Lockdown oder Kontaktsperrungen sprechen. Und das belastet ja auch den Schulbetrieb und die Wirtschaft. Also im Endeffekt haben wir, glaube ich, nur Nachteile durch diese hohen Infektionszahlen. Und das hätte man sicherlich zu einem Teil zumindest vermeiden können.
Zum Schluss noch die Frage, welche Maßnahmen sind denn Ihrer Einschätzung jetzt ja erstmal unmittelbar notwendig, um die Überlastung der Kliniken zu verhindern bzw. abzumildern?
Ja, ich glaube, man muss jetzt sehr genau schauen, wo finden Infektionen statt. Und die, das wissen wir ja, die finden durch enge Kontakte statt, gerade natürlich bei Ungeimpften. Und das hat die Politik ja erkannt. Daher diese 2G, 2G plus und 3G-Regeln. Die Frage ist, ob das ausreicht. Es wird sicherlich in den Bundesländern mit der höchsten Inzidenz, zum Beispiel Sachsen, Bayern und Thüringen, meines Erachtens nicht ausreichen. Ich glaube, hier muss man wirklich komplette Kontaktbeschränkungen, ja, so weit möglich wirklich jetzt organisieren. Das ist ja zum Teil schon erfolgt. Man muss es auch dementsprechend kontrollieren, denn Verlegung ins Ausland oder in andere Teile Deutschlands, das kann eine temporäre Unterstützung sein, aber wir müssen ja auch in die nächsten Monate schauen und wir müssen sicherlich auch die Impfung nochmal, sowohl die Erstimpfung als auch die Boosterimpfung jetzt massiv vorantreiben und ich denke schon, dass man kurzfristig wirklich eine allgemeine Impfpflicht auch nochmal wirklich jetzt scharf diskutieren muss, weil wir natürlich wissen, mit einer kompletten Impfung aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger würden wir jetzt heute nicht so schlecht dastehen.
Die Situation der Kliniken in der vierten Corona-Welle. Informationen und Einschätzung von Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.